Bevor wir starten, ein Hinweis auf die nachfolgenden Inhalte. In dieser Folge geht es um sexualisierte Gewalt. Bitte hör sie dir nur an, wenn du dich stabil genug fühlst, oder hör sie dir gemeinsam mit einer Person an, der du vertraust. In den Shownotes haben wir euch Hilfsstellen verlinkt. 24 Jahre lang ist Elisabeth im Keller ihres eigenen Elternhauses eingesperrt und wird immer wieder vergewaltigt. Der Täter, ihr Vater Josef Fritzl. Josef Fritzl wird seine Taten später damit begründen, er sei zum Vergewaltiger geboren worden. Lydia, kann das sein?
Das ist eine Aussage, die offensichtlich Josef Fritzl als Rechtfertigung dient, weil er damit sagen will, dass es gar keine andere Möglichkeit gegeben hätte, also als habe er keine Wahl gehabt. Und genau diese Aussage und offenbar seine Wahrnehmung dazu werden wir heute kritisch hinterfragen.
Und noch ein zweiter Punkt, der mich an diesem Fall total schockiert hat. Von diesem Missbrauch soll 24 Jahre lang niemand etwas mitbekommen haben. Nicht die Mutter und Ehefrau, nicht die anderen Familienmitglieder oder die Nachbarn.
Das ist tatsächlich etwas, was wir bei Missbrauchsfällen, vor allem bei innerfamiliären Missbrauchsfällen, doch auch immer wieder sehen, dass es durchaus möglich ist, dass enge Angehörige, die sogar im selben Haus oder in derselben Wohnung leben, nicht wahrnehmen oder auch nicht wahrnehmen möchten, dass eben mindestens ein Familienmitglied teilweise über viele Jahre missbraucht wird. Wie das sein kann, darüber werden wir heute auch sprechen, aber fangen wir erstmal von vorne an.
Hi und herzlich willkommen zu Der Fall, dem Kriminalpodcast von Funk. Der Fall gibt's ja auch bei YouTube. Hier im Podcast sprechen wir über die Psychologie hinter den Fällen. Ich bin Sarah Kolderhoff und wie immer spreche ich heute mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke. Hallo Lydia.
Hallo Sarah.
Elisabeth ist 18 Jahre alt, als sie von ihrem Vater Josef Fritzl in den Keller ihres Elternhauses gesperrt wird. Erst im Alter von 42 Jahren wird sie diesen Keller wieder verlassen. 24 Jahre lang kommt ihr niemand zur Hilfe. Im oberen Teil des Hauses geht das Leben ganz normal weiter. Während dieser Jahre ist Elisabeth nicht nur eingesperrt, sondern sie wird auch immer wieder über 3000 Mal von ihrem Vater vergewaltigt. 7 Kinder bringt Elisabeth in dieser Zeit auf die Welt, gezeugt durch die Vergewaltigung. Später rechtfertigt Josef Fritzl diese Vergewaltigung damit, dass er zum Vergewaltigen geboren wurde, also gar nicht anders handeln konnte.
Um diese Aussage zu verstehen, müssen wir erst einmal auf seine eigene Familiengeschichte schauen. Und da gab es weit zurückreichend dokumentierte Auffälligkeiten. Die sind natürlich nie eine Entschuldigung für seine Verhaltensweisen, aber sie sind relevant, um eben seine persönliche Entwicklung auch besser verstehen zu können. Und er berichtete umfassend, dass sein Großvater, also der Vater seiner Mutter, dass der ein sehr, sehr dominanter, egozentrischer und offenbar auch sehr gewaltvoller Mensch war, also der auch seine eigene Familie tyrannisiert hat. Josef Fritzl hat diesen Großvater persönlich nicht kennengelernt, aber die Schilderungen seiner Mutter über ihre Kindheit und eben über ihren Vater, die scheinen sehr, sehr präsent gewesen zu sein. Und sie hat halt gesagt, dass ihr eigener Vater, der war ein wohlhabender Hofbesitzer, seine Ehefrau konnte aber keine Kinder bekommen. Und dann hat er 3 Kinder mit Mägden auf diesem Hof gezeugt. Und diese 3 Kinder, die hat er dann als seine Kinder dann auch aufgezogen. Aber man muss sich vorstellen, auch in der damaligen Zeit war das sicher eine sehr ungewöhnliche Situation, dass ein Mann hier ganz bewusst uneheliche Kinder zeugt, in einer Zeit, wo es ja auch ganz wichtig war, dass Kinder im Rahmen einer Ehe auch gezeugt werden. Und diese Kinder dann also dominiert hat und offenbar auch deren Mütter dominiert hat und seine Ehefrau und die alle gezwungen hat, in dieser von ihm so erwünschten Großfamiliensituation zusammenzuleben. Also offensichtlich hat er sie alle dominiert und das auch mit emotionaler und körperlicher Gewalt, das ist auf jeden Fall überliefert.
Also jetzt nicht, wie man das vielleicht von heute kennt, Patchwork-Familie, wo einfach verschiedene Konstellationen zusammenkommen, sondern wirklich ein dominanter Mann, der da dem Rest der Familie sein Modell aufzwingt.
Genau so wird das eben geschildert, dass eben auch seine Ehefrau gar keine Wahl hatte und jetzt also auch diese Kinder dann mit aufgezogen hat und dass also alle Kinder und die Frauen in dieser Konstellation in einer völligen Gewaltsituation, der sie jeden Tag ausgeliefert waren, offenbar gelebt haben.
Okay, jetzt sind wir ja noch in der Großelterngeneration von Josef Fritzl. Wie hat sich das dann weiter durch die Familiengeschichte gezogen?
Wenn man sich jetzt die Entwicklung seiner Mutter Maria anschaut, dann kann man ja jetzt schon sich vorstellen, dass das sicherlich eine schwierige Ausgangssituation war, denn sie ist jetzt hier aufgewachsen mit diesem extrem dominanten Mann, der ganz klar gezeigt hat, dass Frauen für ihn nur eine Funktion haben, nämlich Kinder zu gebären. Und dass eben ein Mann sich auch das Recht nimmt, die Frauen und die Kinder in seiner Familie maximal zu dominieren. Das ist, was sie mitbekommen hat, was sie erlebt hat in ihrer eigenen Kindheit offenbar. Und diese sehr, sehr negativen eigenen Erfahrungen, auch mit Bindungen und mit Familienleben, die hat sie mitgenommen in ihre erste Ehe. In dieser Ehe kam es auch noch zu einer sehr ungünstigen weiteren Entwicklung, denn dieser Mann hat sich von ihr scheiden lassen mit der Begründung, dass sie nicht in der Lage sei, ihm ein Kind zu gebären. Also offensichtlich hat sie jetzt die Situation, dass ihr Ehemann, den sie geheiratet hat, sie auf ihre Reproduktionsfähigkeit reduziert und sagt, du hast mir kein Kind geschenkt, deswegen lasse ich mich scheiden. Und sie erlebt genau das in dieser Ehe, was sie gesehen hat in ihrer Ursprungsfamilie, wo die Frauen einzig und allein dafür da waren, eben diese Kinder für ihren eigenen Vater zu bekommen. Man kann sich schon vorstellen, dass das ihre Haltung zu Beziehungen, zu Familie, aber auch zu Männern natürlich sicherlich weiter negativ beeinflusst hat. Und nun in dieser Situation hat sie sich entschieden, alsbald wieder zu heiraten. Und Josef Fritzls Schilderung dazu ist, dass sie letztendlich offenbar versucht hat, so schnell es geht, von ihrem anderen Mann schwanger zu werden, aber wirklich mit nur einer Intention, nämlich ihrem vorherigen Mann zu beweisen, dass es nicht an ihr gescheitert sei, dass sie kein gemeinsames Kind bekommen haben. Sie wollte ihre Fruchtbarkeit beweisen. Also den Vorwurf, den dieser Ehemann, der vorherige Mann ihr gegenüber hier ausgesprochen hat, den wollte sie entkräften mit eben einer Geburt.
Und hat jetzt Josef Fritzl, also ihr Kind, sozusagen als Mittel zum Zweck geboren, um zu zeigen, hey, guck mal, ich bin fruchtbar, es liegt gar nicht an mir.
Das ist wirklich genau so Josef Fritzl vermittelt worden, denn genau dies hat er immer wieder gesagt, dass er also nur die Funktion hatte, zur Welt zu kommen, um ihre Fruchtbarkeit zu belegen. Aber das entscheidende Problem hier ist, dass die Maria offenbar gar keinen Wunsch hatte, Mutter zu sein, also ein Kind zu lieben, ein Kind zu versorgen, also diese mütterliche Rolle einzunehmen, das ist nicht erkennbar. Es ist wirklich so, dass sie dieses Kind bekommen hat, damit den Beweis erbracht hat, dass sie eben in der Lage ist, ein Kind zu bekommen. Und er sagt, ab dem Moment war er eine Last für sie, unerwünscht. Und das hat sie ihn sehr deutlich spüren lassen. Und das hat er auch vielfältig, doch durchaus sehr, sehr nachvollziehbar auch geschildert.
Wie hat sich das dann durch seine Kindheit so durchgezogen?
Seine Schilderung kann man tatsächlich als ein Muster von gravierender emotionaler und auch körperlicher Gewalt, die er durch seine Mutter erlebt hat, sicherlich zusammenfassen. Seine Mutter hat ihm verbal deutlich zu verstehen gegeben, wie unerwünscht er war und auch wie negativ sie ihn als ihr Kind sah. Denn sie hat zum Beispiel ihn mit Worten wie du Teufel oder du Verbrecher beleidigt.
Okay.
Das finde ich auch schon krass und auch in dem Kontext, wenn man jetzt wieder weiterdenkt, interessant, denn er sagte ja, ich bin ja hier zur Vergewaltigung geboren und sie hat ihm schon als kleinem Jungen gesagt, du Teufel, du Verbrecher. Und ich meine, das zeigt ja auch, dass diese Frau ganz offensichtlich sicher keine gute Bindungsfähigkeit diesem Kind gegenüber hatte und es deswegen eben als Bürde auch behandelte. Also er hat später versucht, das Ganze auch für sich irgendwie zu erklären. Er hat zum Beispiel gesagt, seine Mutter hatte es auch sehr schwer. Sie hatte auch immer ein sehr, sehr hartes Leben und war sicherlich auch überfordert mit der Gesamtsituation. Und das ist nachvollziehbar, denn sicherlich war diese Frau überfordert mit ihrer eigenen Lebenssituation, mit ihrer Lebensgeschichte, mit den vielen Verletzungen, die sie auch erlitten hatte, ganz sicher. Aber natürlich ist auch das keine Entschuldigung dafür, sich dafür zu entscheiden, ein Kind zu behalten, das dann konstant mit emotionaler und körperlicher Gewalt misshandelt wird. Sie hat ihn auch schwer geprügelt, also richtig schwer geprügelt. Er hat gesagt, dass er ihre Hand, also diese Schläge mit ihrer großen Hand noch spüren kann, wenn er daran denkt.
Okay, krass.
Ja.
Jetzt muss man trotzdem sagen, es haben leider viele Menschen eine gewalttätige Familiengeschichte und begehen dann später nicht Taten, wie Fritzl das dann tun wird. Wie hat sich diese familiäre Prägung auf ihn dann ausgewirkt, auf seine weitere Entwicklung?
In seinem Fall sehen wir ja diese schwere emotionale und körperliche Gewalt durch seine einzige Bezugsperson, die Mutter. Denn der Vater, muss man auch dazu sagen, hat diese Familie allein gelassen, hat erst sich in seine Arbeit zurückgezogen, dann kam er in Kriegsgefangenschaft, letztendlich hat er die Familie verlassen. Mhm. Also er war überhaupt nicht verfügbar und hat damit natürlich auch seine Verantwortung gegenüber dem Kind, das er gezeugt hat, überhaupt nicht wahrgenommen. Und die Mutter war dadurch halt die einzige Bezugsperson, die er hatte, der Josef Fritzl. Und sie hat ihn eben dieser massiven emotionalen und körperlichen Gewalt über seine komplette Kindheit und Jugend ausgesetzt und auch Vernachlässigung. Mhm. Also es gab auch eine Gleichgültigkeit irgendwo diesem Kind gegenüber, gemischt mit eben dieser Gewalt, die ja gezeigt hat, wie sehr sie dieses Kind abgelehnt hat. Und bei Josef Fritzl ist sehr, sehr deutlich, dass diese schweren Gewaltformen aus den Bereichen emotionale und körperliche Gewalt offensichtlich seine Persönlichkeitsentwicklung sehr, sehr negativ beeinflusst haben und sicher die Auslösefaktoren waren dafür, dass er als Erwachsener eine schwer gestörte Persönlichkeit aufwies. Mhm. Die Persönlichkeitsstörung, die ist ja stets das Ergebnis einer komplexen Wechselwirkung mhm. aus biologischen Faktoren, wie beispielsweise den Genen und Umweltfaktoren, also den ganzen Erfahrungen, die wir als Menschen machen, Bindungserfahrungen, Lernerfahrungen. Mhm. Und in seinem Fall ist sicherlich diese Familiensituation und diese schwere Gewalt der Auslösefaktor, den man sehen muss, hin zu der schwer gestörten Persönlichkeit, die er jetzt als Erwachsener auch nachweislich aufweist, die ja auch festgestellt wurde im Rahmen der Begutachtung bei seinem Gerichtsprozess.
Und was genau wurde da dann festgestellt?
Die psychiatrische Sachverständige Dr. Adelheid Kastner begutachtete Josef Fritzl. Bei ihm wurde eine schwere narzisstische Persönlichkeitsstörung mit emotional instabilen, dissozialen und anankastischen Anteilen diagnostiziert. Mhm. Also, er fühlte sich als Kind oft einsam, abgelehnt und missachtet. Wahrscheinlich hat das bei ihm dazu beigetragen, dass er den Eindruck hatte, total wertlos zu sein, was in seinem Fall dann durchaus die Entwicklung dieser narzisstischen Persönlichkeitsstruktur ausgelöst haben könnte. Mhm. Denn er versuchte später, das hat er auch beschrieben, durch gute Leistungen in der Schule und dann später auch im Berufsleben und auch durch diese materiellen Errungenschaften, dass er also durch seine harte Arbeit sich auch tolle Sachen leisten konnte. Dadurch versuchte er, seinen Selbstwert zu stabilisieren. Mhm. Das heißt, er wollte immer, dass andere ihn bewundern. Einerseits dafür, wie hart er arbeitet und wie gut er eben in seinem Job ist und andererseits auch für die großartigen Sachen, die er sich selber durch seine harte Arbeit aufgebaut hat. Mhm. Das bedeutet, offenbar hat er dieses Gefühl, das er als Kind hatte von seiner Mutter, nicht geliebt zu werden und völlig wertlos zu sein als Mensch. Das hat er versucht überzukompensieren dadurch, dass andere halt sagen, dass er super ist, weil er eben so viel leistet und sich dadurch so viel aufgebaut hat. Mhm. Das ist schon mal diese narzisstische Struktur. Mhm. Und dann haben wir natürlich auch die Tatsache, dass seine Mutter völlig unberechenbar war. Also er wusste nie, wie reagiert sie jetzt und was wird sie jetzt tun? Wird sie mich wieder schlagen? Oder was er auch gesagt hat, manchmal war sie dann doch kurz nett und hat ihm zum Beispiel auch was Leckeres zu essen mitgebracht und dann ist sie wieder voll ausgerastet und hat ihn halt wieder angeschrien und geprügelt. Also er wusste ja nie, was nun passieren wird. Es war also das Gegenteil von dem, was ein Kind braucht. Denn ein Kind braucht eine verlässliche Bezugsperson, die es wertschätzt und ein Kind sollte sich zu Hause sicher fühlen. Bei ihm war das Gegenteil der Fall. Die Bezugsperson war eigentlich die Quelle seiner Ängste und zu Hause war ein enorm unsicherer Ort. Und das, dass er völlig hilflos ausgeliefert war als Kind dieser Lebenssituation und es keinen sicheren Ort für ihn gab, das kann bei ihm diese anankastischen, also zwanghaften Persönlichkeitszüge ausgelöst haben. Mhm. Denn als Erwachsener, da hat er übermäßig versucht, Kontrolle in seinem Leben zu haben. In allen Lebensbereichen wollte er maximal alles im Griff haben, alles kontrollieren. Und das kann man natürlich interpretieren als eine Überkompensation dieser völligen Hilflosigkeit, die er als Kind empfunden hat.
Ist ja irgendwie einleuchtend.
Man kann natürlich im Einzelfall niemals hundertprozentig sagen, was war jetzt der Auslöser für diese und jene Eigenschaft. Nur in seinem Fall liegt es sehr nahe, diese Zusammenhänge als eine sehr schlüssige Hypothese jetzt mal hier zu diskutieren in diesem Rahmen. Und diese ungünstigen Bindungserfahrungen mit seiner Mutter, diese Unberechenbarkeit und dass er sie eigentlich lieb haben wollte und gleichzeitig aber so eine Angst vor ihr hatte, diese ganze Ambivalenz, die er erlebt hat, könnte auch die Ursache gewesen sein dafür, dass er eben auch diese emotional instabilen und auch dissozialen Persönlichkeitszüge entwickelt hat. Also das wären dann Eigenschaften, die einhergehen, auch mit einer Instabilität in den eigenen Gefühlen und auch in der Art, wie man Bindung zu anderen Menschen erlebt und mit dieser umgeht. Und bei der dissozialen Persönlichkeitsausprägung geht es auch darum, dass die Person bereit ist, andere zu schädigen und sich über Regeln hinwegzusetzen, um eigene Bedürfnisse zu befriedigen.
Josef Ritzel ist jetzt mittlerweile erwachsen und er heiratet als erwachsener Mann Rosemarie. Mit ihr bekommt er 7 Kinder. Elisabeth ist das 4. Kind der beiden. Und in dieser Familienkonstellation zeigen sich ja jetzt auch diese ganzen Persönlichkeitszüge, Lydia, die du gerade eben erläutert hast.
Ja, man sieht, dass die Auswahl bereits aus meiner Sicht dieser Ehefrau sehr viel mit seinem Bedürfnis nach Kontrolle zu tun hatte. Mhm. Er hat hier eine junge Frau mit wenig Lebenserfahrung, die er auch als sehr schüchtern erlebte, auch durchaus offenbar als eher unsicher. Die hat er gewählt und ich denke, die Grundlage dafür ist, dass ihm klar war, dass er mit seiner äußerst dominanten Art, sich zu verhalten, dann auch gut in der Lage sein würde, diese Frau dauerhaft zu kontrollieren. Mhm. Und das entspricht ja seinem übermäßigen Bedürfnis nach Kontrolle, dass er wusste, er könnte also in dieser Ehe wirklich, ich würde es so sagen, machen, was er will. Und er würde es schaffen, durch seine Art diese Frau dazu zu bringen, dass sie erduldet, was auch immer er verlangt. Und letztendlich hat sich diese Ehe nach allem, was wir wissen, auch genau so dann dargestellt.
Wobei das ja so ein bisschen entgegensteht zu diesem Bedürfnis nach Aufwertung und zu seinen narzisstischen Persönlichkeitszügen, nehme ich mal an, oder?
Also einerseits ist es natürlich sicherlich schon auch eine Form von Aufwertung gewesen, dass er wusste, dass diese Ehefrau offenbar, egal was er getan hat, immer zu ihm stand und ihn sicherlich besonders am Anfang der Ehe, so habe ich einige Quellen interpretiert, dass sie ihn sehr angehimmelt hat und auch wirklich ihm gezeigt hat, wie toll sie ihn findet. Aber man sieht zum Beispiel an dem aktuellsten Buch zu seinem Fall, dass er da sehr viele Szenen schildert, von denen man nicht erkennen kann, ob sie jetzt hauptsächlich seiner Fantasie entspringen oder ob überhaupt irgendwas davon jemals so abgelaufen ist. Aber er schildert beispielsweise Affären. Und sehr offensichtlich ist hier ein Muster, nämlich bei diesen Affären. Da beschreibt er typischerweise Frauen, die sehr im Leben stehen, sehr selbstbewusst sind, auch erfolgreich sind und selbstbestimmt sind. Und als ich das gelesen habe, da dachte ich, das ist ja genau das Gegenteil von dem, was er als Wahl getroffen hat für seine Ehe. Mhm. Es ist also spannend, dass er solche selbstbewussten, erfolgreichen Frauen offenbar sehr attraktiv fand, mindestens in seinen Fantasien, dass er aber offenbar wusste, dass so eine Frau auf gar keinen Fall die Art von Beziehung führen würde, die er wollte. So eine Frau würde sich niemals so dominieren lassen, wie es seine Frau getan hat. Und er hat ja seine Frau genau so auch ausgewählt. Und das fand ich sehr offensichtlich, dass er also in der Realität seine Ehefrau so gewählt hat, dass er wusste, er könnte diese Dauerkontrolle und Dominanz dann auch aufrechterhalten.
Und genau diese Aspekte, die du gerade benannt hast und auch so dieser Wunsch nach Dominanz, der ja nicht aufhört, der wird jetzt nochmal wichtig, um seine Verbrechen zu verstehen. Wir springen jetzt einmal ins Jahr 1984, denn als Elisabeth 18 Jahre alt ist, lockt Josef Ritzel seine Tochter in den Keller. Er überwältigt und fesselt sie. Zuvor hatte er den Keller des Familienhauses über mehrere Jahre offiziell als Bunker ausgebaut. In Wahrheit hat er dort aber ein schalldicht isoliertes Verlies ohne Tageslicht und Frischluft vorbereitet. Von nun an hält er Elisabeth dort gefangen. Warum sucht sich Josef Ritzel jetzt von seinen 7 Kindern ausgerechnet Elisabeth als Opfer aus?
Um diese Frage zu beantworten, kann man ein Zitat von Josef Ritzel selbst heranziehen. Er hat offenbar gesagt zu der Frage, warum er genau diese Tochter eben in den Keller gesperrt habe: Die war so stur wie ich, die war so stark wie ich. Mhm. Das würde ja darauf hinweisen, dass er einerseits jetzt hier den Eindruck hatte, seine Eigenschaften, die ihm auch sehr wichtig sind, genau diese Eigenschaften in genau dieser Tochter wiederzuerkennen, was genau diese Tochter offenbar für ihn als Person besonders attraktiv erscheinen ließ. Gleichzeitig war ihm aber klar, dass genau diese Eigenschaften der Grund dafür sein würden, dass er die Kontrolle über sie auf jeden Fall verlieren würde. Er wusste, sie würde sich nicht weiter von ihm als erwachsene Frau dominieren lassen und sie würde ihr eigenes Leben aufbauen. Und die einzige Möglichkeit, genau diese Tochter für sich in seinem Leben zu behalten, war offenbar in seiner Welt die, sie dazu zu zwingen, bei ihm zu bleiben und eben im wahrsten Sinne des Wortes die absolute Kontrolle über sie zu behalten, indem er sie zwang, indem er sie einsperrte.
Was ich ganz schön heftig finde als Begründung, wenn man sich das mal so vor Augen führt.
Das zeigt etwas, was ich immer wieder sehe, wenn ich seine Äußerungen mir über all die Jahre anschaue, also all die Äußerungen, die er ja auch selbstständig in die Öffentlichkeit getragen hat, nämlich, dass er so enorm egozentrisch ist in seinem ganzen Fühlen und Denken, dass er überhaupt gar nicht erfassen kann, so scheint es fast, wie all das wirkt, was er da auch teilweise sagt.
Seiner Frau Rosemarie und dem Rest der Familie erzählt Josef Fritzl jetzt, Elisabeth hätte sich einer Sekte angeschlossen. Er zwingt Elisabeth dann sogar dazu, einen Brief zu schreiben, in dem sie behauptet, sie habe die Familie verlassen. Alles, um seine Lüge zu untermauern. Dabei hält er selbst Elisabeth auf dem eigenen Grundstück gefangen und vergewaltigt sie mehrere tausendmal. Lydia, warum ist es jetzt trotzdem vor diesem Hintergrund falsch, dass er seine Taten damit begründet, er sei nun mal zum Vergewaltigen geboren worden?
Ich kenne in meinem eigenen Arbeitsalltag ja das Phänomen außerordentlich gut, dass Menschen, die schwere Straftaten begehen, in den allermeisten Fällen umfassende Strategien für sich aufgebaut haben, um sich vor sich zu rechtfertigen auch. Nicht nur vor anderen, auch vor sich selbst. Mhm. Bei Josef Fritzl ist es auch sehr offensichtlich, dass diese Haltung, die er da an den Tag legt, zu sagen, er konnte ja gar nicht anders, das wäre ja eben etwas, womit er geboren worden sei, dass er auf jeden Fall sich hätte so entwickeln müssen, das ist so eine typische Rechtfertigungsstrategie. Natürlich würde ich hier den Bezug auch dazu sehen, dass er ja zum Beispiel schon als Kind von seiner Mutter eben auch als Verbrecher und als Teufel beschimpft wurde und dass er dann sicherlich auch in seiner Familiengeschichte gesehen hat, dass seine Verhaltensweisen sich ja bereits bei seinem Großvater wiedergefunden haben. Also diese Bezüge hat er ja offenbar auch soweit für sich selbst feststellen können. Nur ist das natürlich alles keine Entschuldigung. Und hier ist auch wichtig zu betonen, er war ja einsichts- und steuerungsfähig. Also er verstand, dass das, was er da tut und was er ja auch planvoll getan hat.
Ja, der hat den Keller ja ausgebaut und das alles vorbereitet über Jahre hinweg.
Genau, also er hat gewusst, dass er das nicht darf und er hat auch die Möglichkeit gehabt, sein Verhalten anders zu gestalten. Also er hätte sagen können, sich selbst, okay, er hat dieses Bedürfnis, sich so zu verhalten, aber er hat jetzt die Wahl, agiert er das aus in dieser schlimmstmöglichen Form, die er hier an den Tag gelegt hat? Oder überlegt er, wenn er solche Bedürfnisse bei sich wahrnimmt, wie könnte er anders lernen, damit umzugehen? Und natürlich wäre ein Weg gewesen, sich professionelle Hilfe zu holen.
Genau dazu hätte er ja auch eigentlich die Verantwortung gehabt, zumal er schon während seiner Ehe, aber Jahre bevor er angefangen hat, Elisabeth zu vergewaltigen, mal anderthalb Jahre in Haft saß, weil er eine andere Frau vergewaltigt hatte und damit ja eindeutig um seine Risikofaktoren wusste.
Ich finde eine Aussage von Josef Fritzl in genau diesem Zusammenhang sehr interessant. Er hat nämlich einmal wohl gesagt, Zitat, es wäre gut gewesen, wenn ich gleich beim ersten Mal eine Therapie bekommen hätte. Und dann sagt er im weiteren Verlauf, Zitat, ich habe meine Strafe bis zum letzten Tag abgesessen, aber eine Therapie habe ich nicht bekommen. Dabei wäre das wichtig gewesen, gerade weil ich ja Ersttäter war. Zitat Ende. Und er hat dann ausgeführt, dass er dann nach seiner Entlassung ja so viel mit seiner Arbeit und seiner Familie zu tun gehabt hätte, dass er sich dann auch nicht weiter mehr mit sich und den Hintergründen seiner Straftat eben da beschäftigt hätte. Und er sagte da auch wörtlich, da war keine Zeit zum Nachdenken, ich habe nicht hingeschaut auf meine Probleme.
Das finde ich so heftig, das so zu verschieben. Also da die Verantwortung so von sich wegzuschieben und zu sagen, ja, ist ja nicht meine Schuld, ich habe ja keine Therapie bekommen.
Die Strategie, die kenne ich tatsächlich auch aus meinem Job. Es gibt Fälle, wo Menschen dann in unsere Ambulanz kommen, die im Rahmen ihrer Bewährungsauflagen auch regelmäßig unser Angebot wahrnehmen sollen und die sehr, sehr ähnlich argumentieren, dass sie sagen, ach, jetzt ist so viel zu tun und jetzt habe ich endlich einen Job und jetzt ist alles andere wichtiger. Häufig ist das eine Strategie, um sich auch mit den eigenen Faktoren gar nicht auseinandersetzen zu müssen und sich gar nicht dann eben dem auszusetzen, da genauer hinzuschauen und auch an sich zu arbeiten. Und bei Josef Fritzl würde ich denken, dass nachdem er dann diese anderthalbjährige Haftstrafe abgesessen hat und wieder in seiner Familiensituation war, wo er wieder die volle Kontrolle hatte, dass da sicherlich kein Leidensdruck auch entstanden ist. Denn es lief ja wieder so, wie er wollte, wenn er das sogar gemerkt hat, dass er also bei sich Gefühle und Gedanken und Verhaltensmuster bemerkt hat, die es ihm leichter machten, Straftaten zu begehen, und wo er gemerkt hat, das ist sogar eine Grundlage dafür, um Straftaten zu begehen, dann hätte er natürlich aktiv sich Hilfe suchen müssen und sich damit auseinandersetzen müssen. Und die Ausrede, ja, ich habe halt viel gearbeitet und die Familie und so, da hatte ich dann ja irgendwie keine Zeit mehr, das ist natürlich eine sehr schlechte Ausrede, denn auch hier hätte er natürlich als erwachsener Mann die Entscheidung treffen können, okay, spätestens jetzt nach anderthalb Jahren Haft, wo er schon verheiratet war und schon eine Familie gegründet hatte, hätte er natürlich sich bemühen müssen, etwas an sich zu ändern.
Zumal er ja jetzt dann auch Elisabeth im Keller eingesperrt hat, also auch wieder Machtausübung und ja dann auch durch diese wiederholten Vergewaltigungen seiner Tochter wirklich in extremem Maß dann ausgeübt hat. Weil Josef Fritzl bei seinen Vergewaltigungen nicht verhütet, wird Elisabeth schwanger. Ihr erstes Kind, Kerstin, entbindet sie im Alter von 22 Jahren allein. Insgesamt wird Elisabeth während ihrer Gefangenschaft 7 Kinder auf die Welt bringen. Als eines der Kinder kurz nach der Geburt stirbt, verbrennt Josef Fritzl dessen Leiche. 3 der 6 überlebenden Kinder wachsen bei Elisabeth im Keller auf. Der einzige Kontakt zur Außenwelt für Elisabeth und diese 3 Kinder ist ein Fernseher. Die anderen 3 Kinder legt Fritzl vor seine Haustür, um sie dort angeblich zu finden. Rosemarie und seiner restlichen Familie gegenüber behauptet Fritzl, Elisabeth, die ja bei einer Sekte leben soll, habe die Babys vor die Tür gelegt, mit der Bitte, sich auch um sie zu kümmern. Um seine Lügen zu untermauern, zwingt Josef Fritzl Elisabeth, Briefe zu schreiben, in denen sie genau das formuliert, also diese Bitte, sich um ihre Kinder zu kümmern. Die 3 vor der Haustür abgelegten Kinder werden von Rosemarie und Josef Fritzl adoptiert und wachsen oben im Haus auf. Ich finde diese Gleichzeitigkeit an diesem Fall so heftig. Also Josef Fritzl hält ja vor allen Menschen in seinem Leben die Fassade eines normalen Familienlebens aufrecht, außer vor denen, die er halt in diesem Keller gefangen hält. Oben präsentiert er sich der Welt als normaler Vater und Großvater und unten hat er eben dieses Verlies, in dem er Elisabeth und die 3 Kinder gefangen hält. Wie passt das zusammen? Wie ist sowas über so einen langen Zeitraum möglich?
In seinem Fall scheint er 2 Welten aufgebaut zu haben, die aber perfekt seine Bedürfnisse befriedigten, weil er wusste, dass er Rosemarie und dieses Leben oben, dass er das komplett kontrollieren konnte, denn er hatte sich ja bewiesen, dass sie selbst, wenn er während der Ehe 1,5 Jahre wegen einer Vergewaltigung im Gefängnis saß, immer noch zu ihm hielt. Das heißt, er wusste, egal was er tun würde, seine Erfahrung war, er könnte sie immer weiter kontrollieren und sie würde alles mitmachen und all seinen Befehlen auch gehorchen, muss man letztendlich sagen. Und gleichzeitig hatte er ja die perfekte Kontrolle im Keller über eben diese Tochter, die er auf diese Weise auf jede erdenkliche Art quälen und missbrauchen konnte, um alle seine Bedürfnisse zu befriedigen. Und so würde ich sagen, hatte er ja eben alles, was er wollte. Also es gab da in dieser Situation, solange sie funktionierte und solange er den Eindruck hatte, die Kontrolle zu haben, kein Problem für ihn, weil für ihn war alles in Ordnung. Er hatte alles, was er wollte.
Er wird ja sogar später diese Taten dann zugeben, also was er da alles getan hat. Was er nicht zugeben wird, ist, Elisabeth wird später aussagen, dass ihr Vater sie schon ab dem 12. Lebensjahr vergewaltigt hat. Also nicht erst ab dem Zeitpunkt, als er sie mit 18 Jahren dann im Keller einsperrt. Das wird er bestreiten. Warum tut er das? Warum gibt er später alles zu? Bei der Vergewaltigung ab 12 Jahren sagt er dann, nee, das habe ich nicht gemacht.
Das ist auch etwas, was ich aus meiner Arbeit kenne, dass Menschen, wenn sie Straftaten zugeben, manchmal besonders die Aspekte, die für sie ganz besonders unangenehm sind in ihrem Selbstwert und in ihrer Selbstdarstellung, dass sie genau diese Aspekte dann abstreiten. Und bei ihm würde ich das so sehen, dass für ihn es offenbar in seiner Selbstwahrnehmung einen Unterschied macht, dass er sagt, eine 18-jährige Person, die ist ja volljährig, die habe er vergewaltigt, ja, das ist seine Straftat so, aber er sagt, eine minderjährige Person sexuell zu missbrauchen, das sei ja was völlig anderes, das würde er ja niemals tun. Und wenn man weiß, dass sowohl natürlich in der Gesellschaft als auch tatsächlich unter Menschen, die Straftaten begehen und dann im Gefängnis sitzen, diejenigen, die sexuell Minderjährige missbrauchen, dass die in der Hierarchie auch im Gefängnis ganz unten sind und natürlich auch gesellschaftlich nochmal besonders geächtet werden, dann macht das total Sinn, dass er genau diesen Aspekt seiner vielen Straftaten hier, genau den aber in Abrede stellt. Das sind alles Strategien, um irgendwo noch seinen Selbstwert aufrecht zu erhalten in diesem Gesamtkonstrukt.
Was einem ja, wenn man das von außen so hört, extrem verquer einfach vorkommt. Eine weitere Frage, die man sich ja stellt, wenn man sich mit diesem Fall beschäftigt, ist: Sowohl Elisabeths Mutter Rosemarie als auch der Rest der Familie und die Nachbarn, die waren ja alle all die Jahre, zumindest räumlich, wahnsinnig nah dran an diesen Gefangenen im Keller. Da fragt man sich ja, wie kann das sein, dass das niemand mitbekommen hat? Andererseits ist es ja auch was, was ganz häufig bei Missbrauch innerhalb der Familie vorkommt, also auch ohne das Einsperren in den Keller, dass das selbst im engsten Umkreis niemand mitbekommt. Also jeder vierte Missbrauch an Kindern findet ja innerhalb des engsten Familienkreises statt. Und hinterher sagen die meisten Familienmitglieder, dass sie nichts mitbekommen haben. Trotzdem frage ich mich jetzt in diesem Fall, wie kann das sein? Haben die das wirklich nicht mitbekommen? Wollten die das nicht wahrhaben?
Gerade bei innerfamiliärem Missbrauch ist es immer wieder so, dass unterschiedliche psychologische Mechanismen dazu beitragen, dass die Menschen innerhalb der Familie entweder tatsächlich sagen, dass sie nicht mitbekommen haben, dass der Missbrauch eben durchgeführt wird, oder dass sie sagen, sie haben vielleicht Dinge mitbekommen, haben sie aber, obwohl sie sich daran erinnern, falsch interpretiert. Und es kann auch eine Mischung aus solchen Faktoren sein. Denn beispielsweise, wenn jetzt hier der Vater, der ohnehin alles im Leben der kompletten Familie kontrolliert, wenn der eben alles tun kann, ohne hinterfragt zu werden, dann ist das schon mal ein Element, was es ihm leichter macht. Mhm. Denn er weiß, egal wo er hingeht, egal ob er nachts aufsteht und dann 2 Stunden später sich vielleicht wieder ins Ehebett legt, seine Frau wird ihn nicht hinterfragen. Und wenn er dann beispielsweise in ein Zimmer geht, wo ein Kind ist und nach einiger Zeit wieder herauskommt, dann wird auch das nicht hinterfragt werden. Und man muss natürlich auch bedenken, dass Menschen in Familien, auch wenn jemand so wie Josef Fritzl eine Person ist, die wir sicherlich als eine sehr, sehr übergriffige und fragwürdige Person in ihrer Familiendynamik schon erkennen können, dass innerhalb der Familie häufig Menschen trotzdem sich nicht eingestehen wollen, dass ein Mensch zu sowas in der Lage ist. Also es kann sein, dass seine Frau beispielsweise schon wusste, dass er zu emotionaler Gewalt, auch zu körperlicher Gewalt in der Lage ist, dass sie das auch erlebt hat natürlich, dass sie aber eventuell an dem Gedanken festgehalten hat, dass er aber nicht sein Kind sexuell missbrauchen würde, weil sich das vorzustellen als Partnerin, das ist dann natürlich zusätzlich sehr bedrohlich und dann neigt die menschliche Psyche dazu, eher auffällige Beobachtungen zu relativieren, weil das für viele Menschen natürlich sehr, sehr bedrohlich und geradezu unvorstellbar ist, sich vorzustellen, dass der Partner, mit dem man hier zusammenlebt, dass der also wirklich auch das eigene Kind sexuell missbraucht. Und viele Menschen aus solchen Familien sagen dann eben, dass sie Dinge, nachdem sie erfahren haben, dass das wirklich auch so abgelaufen ist, anders deuten können, aber dass sie eben vorher die Dinge nicht so gedeutet haben, weil sie es ausgeschlossen haben für sich, dass dieser Mensch das tun könnte.
Dazu kommt ja im Fall von Fritzl auch noch, dass er seiner Familie schon diese Erklärung geliefert hat, dass er sich da diesen Keller eben ausbaut und dass da auch niemand außer ihm rein darf, was natürlich auch wieder mit seiner dominanten Art zu tun hat, dass das dann auch niemand in Frage stellt.
Man muss das Ganze auch in den zeitlichen Kontext einordnen. Mhm. Er hat nämlich eine Genehmigung für den Bau eines Kellers mit mehreren Räumen auch erhalten. Und das war in einer Zeit, in der viele Menschen ihre Kellerräume besonders ausbauten, weil damals eben der Kalte Krieg der Hintergrund dafür war, dass Menschen Angst hatten vor einer Atombombe. Mhm. Und in diesem Kontext haben manche Menschen versucht, ihre Keller so auszubauen, dass sie also dann glaubten, sicher zu sein im Falle eines Atomschlags. Und deswegen war das dann in der damaligen Zeit jetzt gar nicht so auffällig, dass er da lange und intensiv an Kellerräumen baute. Das ist schon mal das eine. Und zusätzlich hat er ja, weil er eben immer alle in seiner Familie dominiert hat und gesagt hat, wenn ich was sage, dann ist das so, das wird nicht hinterfragt. Und er das auch so konsequent durchgesetzt hat und sich alle dem auch gefügt haben, war es auch so, dass er halt gesagt hat, der Keller, da arbeitet er gerne, da werkelt er an Projekten und das ist sein privater Rückzugsraum und niemand hat da hinzukommen. Und das hat vor dem Hintergrund seiner Persönlichkeit und der Art, wie er insgesamt aufgetreten ist, für seine Familie völlig Sinn gemacht. Letztendlich muss man aber sich auch eins vorstellen. Wenn man das Ganze jetzt aus der Perspektive beispielsweise der Rosemarie betrachtet, die hat erlebt, dass ihre Tochter Elisabeth aus durchaus nachvollziehbaren Gründen bereits versucht hat, abzuhauen, als sie noch minderjährig war. Die weiß, dass ihre Tochter unglücklich ist. Selbst wenn sie nicht wusste oder sich nicht eingestanden hat, dass Elisabeth von ihrem Vater bereits, als sie minderjährig war, missbraucht wurde, hat sicherlich die Rosemarie mitbekommen, dass Elisabeth diese Lebenssituation so in der Familie nicht wollte. Und dann machte es ja im ersten Schritt für Rosemarie und auch den Rest der Familie durchaus Sinn, dass die sich gesagt haben, okay, die ist jetzt volljährig, jetzt hat sie endgültig den Kontakt abgebrochen, also vor der vorherigen Entwicklung, machte das irgendwie Sinn für die Familie? Dann haben die auch noch einen Brief, der handschriftlich ist von der Tochter, wo das drinsteht, dass sie halt abgehauen ist. Und letztendlich müssen wir uns einfach vorstellen, die Alternativhypothese aus Perspektive der Familie wäre gewesen, also unser dominanter und durchaus zu emotionaler und körperlicher Gewalt neigender Vater, der hat wahrscheinlich über Jahre einen perfiden Plan aufgebaut, um unsere Tochter hier gefangen zu halten und hat das alles sich genau überlegt und inszeniert und zeugt mit ihr Kinder in einem geheimen Kellerverlies. Wie wahrscheinlich ist es, dass eine Familie das so überhaupt für möglich hält?
Ich finde das so tragisch, dass es ja sein kann, tatsächlich, wie du es gerade geschildert hast, dass der Rest der Familie eigentlich denkt, dass Elisabeth dieser von Gewalt geprägten Familiendynamik eigentlich gerade entkommen ist und vielleicht ihr eigenes Leben lebt, während die Wahrheit halt ist, dass sie 24 Jahre im Keller ihres eigenen Elternhauses gefangen ist. Also das finde ich ganz schön heftig.
Genau, das ist es. Und deswegen, wenn man das also versucht, aus der Perspektive der Familie zu betrachten, erscheint es zumindest durchaus möglich, dass sie das eben nicht mitbekommen haben, weil das ja auch etwas ist, was auch im wahrsten Sinne des Wortes unvorstellbar erscheint, dass ein Mann so etwas tut.
Im April 2008, also 24 Jahre nachdem Josef Fritzl Elisabeth im Keller eingesperrt hat, verändert sich dort die Situation. Elisabeth ist mittlerweile 42 Jahre alt, ihre älteste Tochter Kerstin ist 19. Kerstin hat von der Welt noch nie etwas anderes gesehen als das Kellerverlies. Und Kerstin schwebt in Lebensgefahr, denn sie ist schwer krank und steht kurz vor dem Organversagen. Auf Bitten von Elisabeth erlaubt Josef Fritzl jetzt, dass Kerstin ins Krankenhaus kommt. Kerstin trägt dabei einen Brief bei sich, in dem ihre Symptome grob erklärt werden. Aber für ihre Behandlung brauchen die ÄrztInnen mehr Informationen. Sie starten deshalb einen Aufruf, um Kerstins Mutter zu finden. Genau diesen Aufruf sieht Elisabeth in ihrem Verlies auf dem Fernseher. Sie bittet jetzt Josef Fritzl, sie zu Kerstin zu lassen. Und der erlaubt ihr das auch, unter der Bedingung, dass sie niemandem von ihrer Gefangenschaft verrät. Lydia, warum lässt Josef Fritzl jetzt nach 24 Jahren zuerst Kerstin und dann schließlich auch Elisabeth ins Krankenhaus, obwohl er ja irgendwie schon damit rechnen muss, jetzt aufzufliegen?
Ich gehe mal davon aus, dass diese dynamische Entwicklung, dass zunächst einmal diese medizinische Notsituation aufgetreten ist, ihn natürlich dazu gezwungen hat, jetzt kurzfristige Entscheidungen zu treffen. Und wenn man jetzt ganz pragmatisch denkt und im Gesamtbild habe ich schon den Eindruck, dass Josef Fritzl sehr stark dazu neigte, auch pragmatisch zu denken, dann hätte er jetzt die Option gehabt, nichts zu tun. Und wenn die Kerstin als 19-Jährige hier verstorben wäre, dann hätte er aus meiner Sicht jetzt zwei große Probleme. Und zwar einmal hätte er die Leiche einer 19-Jährigen, die er aus diesem Keller herausschaffen müsste, als 75-jähriger Mann, rein von der Umsetzung nicht so einfach. Auch eine solche Leiche dann in irgendeiner Form verschwinden zu lassen, wäre auf jeden Fall nicht einfach gewesen für ihn. Und dann hätte er natürlich noch ein zweites großes Problem gehabt, nämlich die verbleibenden Familienmitglieder im Keller, wenn die erlebt hätten, okay, der lässt uns hier sterben, dann hätten die möglicherweise hierdurch motiviert, dann auch wirklich verzweifelt alles getan, um ihn zu überwältigen, weil sie gewusst hätten, dass er jetzt wirklich real auch wahrscheinlich eine Person nach der anderen wird sterben lassen.
Mhm.
Und ich denke mal, dass ihm klar war, dass er diese Situation auf diese Art nicht mehr hätte unter Kontrolle behalten können. Ich denke, da hat er dann die pragmatische Entscheidung getroffen, dass er Kerstin hat behandeln lassen. Und ich glaube, er glaubte, nach all den Jahren hätte er diese Menschen auch psychologisch derartig gebrochen, dass er in der Lage wäre, glaubte er wohl, dass die ihn dann auch in der Situation nicht verraten würden.
Elisabeth vertraut sich dann aber ja im Krankenhaus doch der Polizei an und noch am selben Tag werden ihre beiden anderen Kinder, Stefan und Felix, aus dem Kellerverlies befreit. Josef Fritzl wird festgenommen. Und in einer insgesamt 11-stündigen Aussage berichtet Elisabeth dann von ihrer Gefangenschaft. Ein Jahr später, also 2009, wird Josef Fritzl wegen Mordes durch Unterlassung, Vergewaltigung, Freiheitsentziehung, schwerer Nötigung und Blutschanden zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Elisabeth und ihre Kinder leben mittlerweile unter einer neuen Identität. Ich muss sagen, dass mich dieser Fall wirklich ziemlich dolle bewegt hat, weil ich es einfach so heftig finde, wie extrem und auch mit welcher Gewalt Josef Fritzl seine eigenen Bedürfnisse da durchgesetzt hat und dass ihm das sogar noch genutzt hat, weil sich einfach niemand vorstellen konnte, dass ein Mensch sowas tut.
Und für mich ist nochmal wichtig, dass wir ja an diesem Beispiel sehr genau sehen konnten, wie emotionale und körperliche Gewalterfahrungen über Generationen dann hier auch von einer Generation in die nächste weitergegeben wurden.
Mhm.
Und die Schlussfolgerung, die wir daraus ziehen sollten, ist, dass es an jedem einzelnen Menschen liegt, der vielleicht selbst aus einer Familie kommt, in der Gewalt eben auch über Generationen weitergegeben wird, sich zu entscheiden, diesen Kreislauf der Gewalt zu durchbrechen und zu sagen, bei mir hört das jetzt auf. Und eine Möglichkeit wäre, sich eben auch beispielsweise mit professioneller psychotherapeutischer Unterstützung dann auch wirklich mit sich auseinanderzusetzen und die eigenen Muster dann auch zu hinterfragen und zu verändern, damit dann dieser Kreislauf der Gewalt auch endet. Und die Entscheidung, bei wem dieser Kreislauf endet, die liegt an jeder einzelnen Person, die eben in so einer Situation aufwächst.
In der nächsten Folge geht es um einen Fall von Gewalt in der Partnerschaft in Brasilien, der am Ende sogar Einfluss auf den Umgang mit häuslicher Gewalt bei uns in Europa genommen hat. Das war ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Viele von euch hören uns ja regelmäßig, haben aber vielleicht noch gar keine Bewertung dagelassen. Wenn ihr mögt, macht das doch gerne. Darüber freuen Lydia und ich uns sehr. Auf dem Der Fall-YouTube-Kanal findet ihr außerdem noch weitere Folgen aus der Reihe Der Fall. Falls ihr Fragen habt, findet ihr dort auch den Community-Tab, unter dem ihr uns erreicht. Oder ihr schreibt uns einfach eine Mail unter derfall@funk.net. Für heute war es das von uns. War wieder eine sehr intensive Folge, aber auch sehr interessant. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss, Lydia.
Tschüss, Sarah.
Hallo, ich bin Elena Kuch. Ich arbeite als Investigativreporterin beim NDR. Seit einem Jahr recherchieren wir zusammen mit der Süddeutschen Zeitung zu Till Lindemann.
Ich bin aufgewacht und Till war auf mir. Und er hat mich dann gefragt, ob er aufhören soll. Und ich habe nicht gewusst, womit, aber ich war eben nicht ganz da.
In unserem Podcast erzählen wir, was Fans vor, während und nach Rammstein-Konzerten erlebt haben. Mit neuen Details.
Dann hat er halt sofort angefangen, eigentlich schon mich zu küssen und mit mir Sex zu haben.
Es geht um Macht und Missbrauch und um die Frage, ob Till Lindemann seinen Status als Superstar ausgenutzt hat. Er bestreitet das. Rammstein, Row Zero, ein vierteiliger Podcast von NDR und Süddeutscher Zeitung. In der ARD-Audiothek und überall da, wo ihr gerne Podcasts hört.